sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag gedenken eben evangelische Christen ihrer Verstorbenen. Es ist darum tatsächlich für viele ein schwerer Tag. Auch für manche von Ihnen könnte es so sein. Erinnerungen an verstorbene Mitschwestern, Verwandte oder Freunde, Menschen hier aus der Nähe, aber vielleicht auch Menschen, die wir schätzen, aber die weiter weg wohnen oder gewohnt haben. Auch das Wissen um das eigene Sterben müssen ist nicht leicht auszuhalten. Mitten in der Pandemie rücken diese Fragen näher und wir erleben die öffentlichen Debatten um diese Frage. Was ist das Wichtigste im Leben? Gesundheit? Welche Werte gehören noch dazu? Man kann dem Sterben nicht mehr so einfach ausweichen, wenn es durch die Zahlen sozusagen täglich präsentiert wird. Und so fordert uns jetzt auch unser heutiger Sonntag heraus, vor den Fragen des Lebens und Sterbens jetzt nicht einfach wegzulaufen, sondern Antworten zu suchen, die tragfähig sind. Und dafür wollen wir uns von Gottes Wort den Horizont öffnen lassen. Das ist deswegen wichtig, weil der Tod unsere Welt klein macht. Auf dem Friedhof endet unser Sichtfeld. Aber Gottes Perspektive reicht weiter. Und Gott gibt uns an dieser Weite Anteil. Dazu lese ich uns einige Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 35. Ich lese uns die Worte des Apostels Paulus in der Übersetzung der Basisbibel vor. Es geht in dem ganzen Kapitel um die Frage der Auferstehung Jesu und der Auferstehung der Toten. Und dann beginnt Paulus in diesem Absatz mit einem Einwand. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Das, was du säst, kann nur lebendig werden, wenn es zuvor gestorben ist. Und was du säst, ist ja nicht eine ausgewachsene Pflanze. Du säst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Und zwar jeder Samenart eine eigene. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Das Leben, das hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist unvergänglich. Das Leben, das hier gesät wird, ist armselig. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das Leben, das hier gesät wird, ist schwach, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib. Auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu geschaffener Leib, ein geistlicher Leib. Der erste Mensch, also Adam, wurde aus Erde gemacht. Er ist irdisch. Der zweite Mensch, also Christus, stammt vom Himmel. Jetzt sind wir das Abbild des irdischen Menschen. Dann werden wir das Abbild des himmlischen Menschen sein. Herr Jesus, das ist nun dein Wort, mit dem du uns unseren Blick weiten willst. Nimm du uns mit und schenke, dass wir in deine Spur hineinfinden. Amen. Was können wir angesichts des todsicheren Todes hoffen? Wir glauben die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So haben wir es eben bekannt. Diese Hoffnung aber ist alles andere als selbstverständlich schon in der Zeit des Apostels Paulus. Und darum nun drei Fragen dazu und drei Antworten. Die Auferstehung der Toten, wie soll ich mir das vorstellen? Was wird sich ändern? Wie ist das möglich? Die Auferstehung der Toten, erste Frage, wie soll ich mir das vorstellen? Auch der Apostel Paulus wurde so gefragt, mit durchaus kritischem Unterton. Auferstehung? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Tod und dann wieder Leben? Das geht doch gar nicht. Wer tot ist, ist tot. Andere meinen, na ja, Vielleicht geht es doch nach dem Tod irgendwie weiter. Die unsterbliche Seele muss doch irgendwo hin. Aber Paulus, dafür brauchen wir keine Auferstehung. Das läuft automatisch, das ist vorgegeben. Und manche Griechen waren auch noch froh, endlich ihren Leib hinter sich zu lassen. Dieses kümmerliche, vergängliche Etwas. Für sie ist die Seele das Eigentliche im Menschen und der Körper ist nur eine vorübergehende Hülle, die man vernachlässigen kann. Aber Paulus lässt sich durch all diese Fragen und Einwände nicht einschüchtern. Er reagiert ja deutlich, das haben wir eben gelesen, was für eine dumme Frage, sagt er. Schau dich doch mal in deiner Welt um. Da gibt es genügend Beispiele, die dir helfen, die Auferstehung zu begreifen, wenn du wirklich eine Antwort willst. Komm zum Beispiel mal mit auf den Acker. Der Same, der ausgestreut wird, muss sterben. Er muss sterben, damit dann neues Leben daraus werden kann. Wenn du deinen Samen, den du hast, ich sag mal zu Hause in den Schrank legst, dann wird er vertrocknen oder faul, je nachdem, wieso das Klima zu Hause ist. Aber er wird nie seiner Bestimmung gemäß aufgehen, zur Pflanze werden und Frucht bringen. Der Same muss in die Erde und sterben, erst so kommt er zum Ziel. Können Sie sich so Auferstehung vorstellen? Wir können unser irdisches Leben ja nicht festhalten. Es lässt sich trotz medizinischem Fortschritt nicht unendlich verlängern. Also die 120 Jahre bei Mose, das ist auch jetzt so medizinisch, glaube ich, so eine Richtung, in die man vielleicht noch denken kann, aber irgendwann ist Schluss. Und ganz ehrlich, so ganz schlimm finde ich das nicht. Wir sollen gar nicht so bleiben, wie wir sind, nur ein bisschen noch in die Verlängerung gehen. Unsere eigentliche Lebensbestimmung liegt noch vor uns, nämlich das Leben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Erst dort werden wir richtig aufblühen. Aber der Weg dahin führt eben übers Sterben. Der Liederdichter sagt, der Tod ist mir der Eingang in das Leben. Es gibt manche alten Friedhöfe, in Zeiten, in denen man Friedhöfe noch inhaltlich gestaltet hat. Da gibt es so einen Torbogen, wo man eintritt. Und dann ist das Tor zur Ewigkeit steht drüber. Zu wissen, das ist nicht einfach nur eine Begräbnisstätte, wo wir trauern, wo wir Menschen loslassen müssen, sondern es ist zugleich ja, der Boden, der das Samenkorn entfaltet zur Ewigkeit hin. Wenn wir das glauben können, dann ist der Friedhof also nicht mehr die Endstation, sondern nur eine Durchgangsstation. Eine schmerzhafte Durchgangsstation, ja, aber eben doch eine mit Hoffnung. Hören wir Paulus weiter. Schau dir nochmal den Samen an, was du in die Erde legst, das sieht anders aus als das, was daraus wird. Das Korn, das du säst, wird jetzt nicht einfach immer größer und schöner, sondern ganz anders eben zur Pflanze. Für unsere Frage nach der Auferstehung der Toten hat das zwei Konsequenzen. Einmal, bei der Auferstehung geht es tatsächlich um eine erkennbare Gestalt, um einen erkennbaren Körper. In der Ewigkeit bei Jesus werden wir nicht irgendwie so ein paar, ja, so als schemenhafte Seelen irgendwie rumwabern. Irgendein paar Gedanken von mir. Das finde ich immer äußerst skurril, wenn das unter Todesanzeigen steht. Ja, du lebst in unseren Gedanken weiter. Da denke ich, was, wer lebt da eigentlich? Ja, also ich denke in meiner Erinnerung, aber das ist ja nicht der andere. Und jetzt so ein paar Gedanken, das ist äußerst blass. Bei der Auferstehung, so die Heilige Schrift, bekomme ich einen neuen, erkennbaren Körper, eine Gestalt. So wie ich jetzt eine Gestalt habe und diese Gestalt zu mir gehört, ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Ich bin eine Einheit aus meinetwegen Körper, Seele und Geist. Und diese Einheit wird Gott in der Auferstehung ganz neu wiederherstellen. Und daran erinnert uns auch der Gang auf den Friedhof. Hier liegen Menschen mit einem Körper, den Gott gewollt hat. Und es sind Menschen, die Gott wieder mit einem neuen Körper ausstatten will. Noch ein zweites macht dieses Bild vom Samen deutlich, von dem Samen, der zur Pflanze wird. Das, was ich in die Erde lege, wird so nicht wieder hervorkommen. Mein neuer Körper nach der Auferstehung wird anders sein, rundherum neu. Aber so unterschiedlich nun die Gestalten, die äußere Gestalt von Same und Pflanze sind, die beiden gehören doch zusammen. Sie haben das gleiche Wesen, sagt der Apostel. Wir würden heute vielleicht sagen, die gleichen Gene. So unterschiedlich auch unser Auferstehungsleib gegenüber unserem irdischen Körper sein wird, es ist doch unser Ich, das sich darin ausdrückt. Wir bleiben unverwechselbar, wir selbst. Es sind wir, die auferstehen und nicht nur irgendeine beliebig austauschbare Nummer. Gehen wir noch einmal auf den Friedhof. Auf fast allen Grabsteinen stehen die Namen der Verstorbenen und ihre wichtigsten Lebensdaten. Damit machen wir deutlich, hier liegt ein unverwechselbarer Mensch, keine Massenware. Das ist das Unmenschliche an Massengräbern in Kriegen und bei Katastrophen. Da wird der Einzelne nicht mehr erkennbar, er verschwindet in irgendeiner traurigen Masse. Gut, dass das nicht für Gott gilt. Er kennt jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Wir sind unverwechselbare Einzelanfertigungen. Und das gilt eben auch für unser Leben in der Auferstehung, nach unserem Tod. Gott wird uns ganz persönlich zu sich rufen. Die Auferstehung der Toten. So kann ich mir das vorstellen. Durch den Tod zu neuem Leben, leibhaftig, körperlich, nicht nur geistig, seelisch und ganz neu und doch erkennbar ich. Ein zweites, die Auferstehung der Toten, was wird sich aber nun ändern? Paulus bleibt beim Bild des Samenkorns. Schau es dir noch einmal an. Ganz klein und unscheinbar ist es. Damit kann man nicht glänzen. Das ist kein Ausstellungsstück für die Vitrine zu Hause. Aber was wird aus diesem unscheinbaren Samenkorn? Eine Pflanze, die ein Vielfaches bunter und größer ist als dieser kleine Same. Und so ist es auch bei uns Menschen. So wie wir jetzt auf der Erde leben, sind wir das Abbild Adams. Von Erde bist du genommen und zu Erde sollst du wieder werden. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Die Vergänglichkeit gehört zu unserem Menschsein, seit Adam und Eva das Paradies verloren haben. Zwar haben wir sowas wie eine Sehnsucht im Herzen, dass dieses kümmerliche Leben nicht alles sein kann. Aber ändern können wir daran nichts. Unsere Friedhöfe sind auch Mahnmale. Mahnmale, dein Leben geht einmal zu Ende. Hier kann man es sehen. Das Leben, das hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Und darum spricht Paulus auch von Armseligkeit und Schwäche im Blick auf unseren natürlichen Körper. Diejenigen von uns, die 35 überschritten haben, können das schon am eigenen Leibe nachvollziehen. Die anderen hoffen immer noch, dass es unendlich besser wird. Keine Sorge, es kommt schlimmer. Armseligkeit und Schwäche tatsächlich, das gehört auch zu unserer Lebensexistenz. Es ist nicht alles so furchtbar, wie ich es gerade skizziert habe. Es gibt auch manches, über das man sich freuen kann. Klar. Und klar ist auch, Kleider machen Leute. Und so versuchen wir, unsere Armseligkeit zu verbergen, unsere Sterblichkeit. Selbst beim Tod geht es bei manchen richtig pompös zu. Also wenn wir im Urlaub sind, dann gehen wir ab und zu mal über Friedhöfe, da kann man viel über die Geschichte eines Ortes lernen. Und da gibt es ja sehr unterschiedlich gestaltete Gräber. Auf manchen steht ein schlichtes Holzkreuz und bei anderen noch irgend so eine Marmorstatue, irgend so was Großes, Artiges. Das ist Kosmetik. Das ist nur der äußere Schein. Darunter sind alle gleich. Alles, was unten in der Erde ist, da ist nichts anders, egal was oben drauf steht. Im Tod ist keiner höher als der andere. Da sind wir alle gleich niedrig. Aber dabei bleibt es nicht. Es folgt ja die Auferstehung. Was da aber passiert, das kann Paulus jetzt nicht mehr mit Vergleichen aus der Natur sagen. Jetzt muss er von Jesus reden. Wenn ihr auferstehen werdet, dann wird euch Jesus verwandeln, rundherum neu machen. Und zwar so, dass wir sein Bild tragen. Das Bild des Auferstandenen, Jesus, sitzen zur Rechten Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie etwas spüren von der Ungeheuerlichkeit dessen, was Paulus da sagt. Jesus, dieser Unvergleichliche, Jesus, der ganz zu Gott gehört, der wird jeden, der sein Kind geworden ist, so gestalten, dass er ihm ähnlich ist. Unvergänglich, nicht mehr vom Tode bedroht, erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Ich kann mir das nur schwer ausmalen. Vielleicht hilft ein Blick auf Jesus. Nach Tod und Auferstehung begegnet er seinen Jüngern ja wieder. Ja, er ist derselbe Jesus. Es ist kein anderer als vorher. Ja, man kann sogar seine Wundmale vom Kreuz noch erkennen. Er hat einen erkennbaren Körper. Und doch kann er zum Beispiel in einen verschlossenen Raum eintreten. Darum spricht Paulus von einem geistlichen Leib. Das ist eine neue Dimension, die da angebrochen ist. Körperlich ja, aber doch etwas in der Dimension Gottes, was sich nicht mehr mit unseren menschlichen, armseligen Dimensionen beschreiben lässt. Wir sollen mit hineingenommen werden in diese Herrlichkeit Gottes. Wir können es jetzt eher ahnen, als es wirklich begreifen. Aber ich finde, die Ahnung ist schon überwältigend. Wir werden das Abbild unseres Herrn Jesus Christus sein. So wie er sollen auch wir werden. Die Auferstehung der Toten, eine großartige Veränderung. Ein drittes, die Auferstehung der Toten. Wie aber ist das möglich? Nun könnte man ja sagen, das, was wir da so hören von der Auferstehung der Toten, das klingt ja schön und gut, aber ist das nicht doch irgendwie nur ein Traum? Wie soll das möglich sein? Ich finde es eine berechtigte Frage und wir dürfen es uns auch nicht zu einfach machen. Denn eine Lösung scheidet sicher aus, unsere Verwandlung aus einem natürlichen in einen geistlichen Leib geschieht nicht natürlich, nicht in einem automatischen Prozess. Der Himmel ist keine höhere Entwicklungsstufe der Erde. Der neue Mensch ist kein Produkt der Evolution. Ja, dass ein Samenkorn zu einer Pflanze wird, das ist natürlich. Das ist programmiert. Das hat sie in ihren Genen. Dass ein Mensch in den Himmel kommt, ist das Ende des Natürlichen. Und darum heißt es hier in unserem Text ausdrücklich, aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Gott gibt es. Das ist nicht automatisch in unseren Genen oder in unserer Seele oder sonst irgendwo verankert. Gott selbst greift ein. So wie er am Anfang die Erde erschaffen hat, so will er eine neue Erde schaffen. So wie er die Menschheit erschaffen hat und mich schon gewollt hat, bevor ich im Mutterleib gebildet wurde, so wird er mich neu schaffen zu seinem Ebenbild. So geht es nur. Die Frage war ja, wie, wenn Gott es tut. Aber die nächste Frage schließt sich gleich an. Kann er das? Nun, selbst wenn ich Gott das nicht zutrauen würde, so theoretisch, Gott gibt uns ja ein anschauliches Beispiel. Jesus, ihn hat er von den Toten auferweckt, damit ich es glauben kann. Ja, er wird auch mich von den Toten auferwecken am jüngsten Tag. Seit Jesus auferstanden ist, kann niemand mehr sagen, wer tot ist, ist tot. Jetzt gilt, wer Jesus folgt und stirbt, wird auferweckt zu einem neuen Leben. Also, Gott kann. Aber will er auch? Nun, wenn ich Gottes Wort höre und der Botschaft des Evangeliums vertraue, dann entdecke ich, Jesus kam doch nur darum in die Welt, um mich aus den Klauen von Teufel, Tod und Hölle zu befreien. Darum doch diese ganze Aktion von Weihnachten bis Himmelfahrt, damit Jesus meine alte Schuld bezahlt und mir neues, ewiges Leben schenkt. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich schuldenfrei, startklar für die Ewigkeit. Die Treue Gottes, die in Jesus greifbar wird, diese Treue lässt mich nicht los, auch im Tode nicht. Gott hat seinen Retterwillen mit dem Blut von Jesus unterschrieben. Auferstehung der Toten, wie ist das möglich, wenn Gott selbst neues Leben schafft, wie am Anfang der Welt? Er kann es tun und er will es tun und er hat es schon getan. Dafür garantiert der auferstandene Jesus. Wenn ich ihm mein Leben anvertraue, habe ich eine Hoffnung, die nicht einmal der Tod zerstören kann. Zum Schluss eine kleine Geschichte von Benjamin Franklin. Er starb 1790, Sie kennen ihn, amerikanischer Politiker, unter anderem der Erfinder des Blitzableiters. Er hat schon zu seinen Lebzeiten bestimmt, was auf seinem Grabstein stehen soll. Wir lesen den Text jetzt einmal in einer deutschen Übersetzung. Hier liegt der Leib Benjamin Franklins, Drucker. Gleich dem Einband eines alten Buches, sein Inhalt herausgerissen und des Titels wie der Vergoldung beraubt, Speise für die Würmer. Doch soll das Werk nicht verloren sein, sondern es wird, wie er glaubte, noch einmal in einer neuen, schöneren Ausgabe erscheinen, berichtigt und ergänzt von seinem Autor. Amen. Wir beten. Herr Jesus, du hast uns jetzt den Horizont weit gemacht. Unser Blick endet auf dem Friedhof. Wir sehen nur den Tod. Und du öffnest uns den Blick in deine Ewigkeit, in deine Herrlichkeit. Du öffnest uns den Blick dafür, dass wir bei dir sein werden. Du hast es nicht nur versprochen, sondern du bist diesen Weg schon vorgegangen. Herr, steck uns an mit dieser Hoffnung. Und lass uns so getrost leben und wenn es dann Zeit ist, auch sterben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.